Ich wünschte, Sie würden angreifen und es hinter sich bringen.
Ich ahne, dass sich Ihr Wunsch erfüllen wird.
Mit diesen Worten endet der Prolog der DS9-Folge zu den Waffen, welches die letzte Folge der fünften Season darstellt und zugleich der offizielle Kriegsbeginn mit dem Dominion ist. Aber erstmal herzlich willkommen zur November-Ausgabe des Episodencafés. Durch die Sendung begleiten Sie wie immer Thorsten Kroke,
Malte Kirchner
und Jan-Patrick Schlame. Kommen wir aber zunächst wie gewohnt zu einer kurzen Inhaltsangabe.
Das Dominion führt ständig Waffenlieferungen durch das Wurmloch. Allgemeine Nervosität macht sich auf der Station breit und Sisko beschließt, den Lieferungen einen Riegel vorzuschieben. Er lässt das Wurmloch verminen und ein Kampf um die Station entbrennt, nachdem ein Gespräch zwischen Weyoun und Sisko scheiterte. Auf Siskos Anraten schließen die Bajoraner einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion ab und im Verlaufe des Kampfes flieht das Sternflottenpersonal von der Station, sodass Dukat mit seinen Truppen auf DS9 landet. Analysieren wir die Folge einmal. Wie der Prolog schon vermuten lässt, ist die Föderation bereit, in den Krieg mit dem Dominion zu ziehen, was bei Star Trek eine Seltenheit ist. Die Föderation beginnt einen Krieg. Nachdem das Dominion 3 Jahre seine Präsenz gezeigt hat, ist die Zeit des Aufrüstens vorbei. Mit einer listigen Finte beginnt Sisko den Krieg. Er bewahrt die Bajoraner vor Schaden und setzt das Wurmloch außer Gefecht. Dafür wird ein hoher Preis in Form von der Station gezahlt. All dies wird in dieser tollen DS9-Episode gezeigt, die wohl ein Höchstmaß an Dichte, Spannung und Spezialeffekten bietet. Der Kern der Folge ist wohl das Gespräch zwischen Sisko und einem brillanten Weyoun, die beide zur Höchstform auflaufen. Beide wissen, dass der Krieg unvermeidbar ist, sie lullen sich aber gegenseitig in Friedensfloskeln ein, wie Sisko es selbst formuliert. Weyouns blumige, aber doch gefährliche Drohungen tun ihr Übriges. Jetzt weiß auch der Zuschauer, dass der Krieg unvermeidbar ist und fühlt von da an mit der DS9-Crew mit. Drumherum laufen noch, wie für DS9 typisch, viele private Momente ab. Rom und Lita heiraten, Quark hat Angst vorm Krieg, Odo und Garak unterhalten sich über Dukat. Perfekte Kamerawechsel und sehr ausgewogene Dialoge, als Beispiel hier der Übergang von Siskos Büro nach Nox Nachricht zum Konferenzraum, transportieren die Handlung, die wegweisend für die nächsten Folgen ist. Spannung und gute Special Effects werden natürlich in der Schlacht geboten. Als beste Szene bleibt mir der Martox Eingreifen mit dem Bird of Prey in Erinnerung, der die Defiant von den Dominion-Jägern beschützt. Mit einem Paukenschlag endet schließlich die Folge, in der die Defiant in die riesige Flotte von Starfleet-Schiffen eintaucht. Man darf gespannt sein, wie die Föderation DS9 zurückerobert.
Und damit fanden auch die letzten Versuche in DS9, die Werte von Trek hinein zu projizieren, ihr unvermeidliches Ende. Science-Fiction-Serie auf Abwägen oder Babylon 5 in Sternflottenuniform würde ich das nennen. Obgleich ich Thorsten natürlich recht geben muss, dass ohne Berücksichtigung des Trek-Hintergrunds die Folge ziemlich eindrucksvoll ist. Doch sollte oder besser gesagt darf eine Trek-Serie so weit gehen und den Krieg als einzige Möglichkeit propagieren? In Trek gab es einen Wandel, das ist ganz klar erkennbar. Während man die Borg in TNG zur Zeit der Serie immer noch mit einer List halbwegs gewaltfrei besiegte, war es in First Contact ein wildes Horrorgemetzel. Und genauso verhält es sich auch mit DS9, wo die Fronten aneinander geraten und ausgerechnet die Föderation den ersten Zug zu einem Vernichtungskrieg macht, der sich von nun an noch 2 Serienjahre hinziehen wird, um in einer bei den Haaren herbeigezogen wirkenden Wendung plötzlich wieder einen mehr oder minder diplomatischen Abschluss findet. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit, dass es zu dieser Wendung zur Gewalt in Trek kam. Der Voyager, wo die Werte noch eher hochgehalten werden, hat erwiesenermaßen weniger Anhänger als DS9, eigentlich paradox. So bleibt mir jetzt aber nur noch zu sagen, dass die Episode zwar toll inszeniert war, doch das, was damit unweigerlich seinen Lauf nahm, finde ich persönlich alles andere als begeisternd.
Ich muss mich hier Malte anschließen. Meiner Auffassung nach war es bisher die Idee von Star Trek, möglichst gewaltfreie Lösungen zu finden. Aber schon in den ersten Auseinandersetzungen mit dem Dominion ist die Sternenflotte ja nicht ganz unschuldig. Verletzt sie doch bewusst den Raum des souveränen Dominion. Sisko und seiner Crew freilich kann man die Schuld nicht so einfach zuweisen. Auf DS9 hat man kaum eine Wahl. Zeigt sich doch das Dominion als angsteinflößender und gewaltbereiter Eroberer. Aber gerade diese Angst vor einer fremden Macht wurde in der Next Generation häufig genutzt, um zu zeigen, dass man trotzdem Wege zu einer Übereinkunft finden kann. Wie oft schon standen Föderation und Romulaner kurz vor einem Krieg, der durch besonnenes Handeln dann gerade noch rechtzeitig verhindert werden konnte. Für Besonnenheit lässt man Sisko aber keinen Platz. Mit genetisch erzeugten Kämpfern und zu jeder Abscheulichkeit bereiten Formwandlern auf Seiten des Dominion ist es aus Sicht von Produzenten und Zuschauern political correct, wenn man in immensen Schlachten auf sie losgeht und Tausende tötet. Ganz ähnlich eigentlich wie bei Star Wars, wo die früheren Stormtrooper inzwischen durch Kampfdroiden ersetzt wurden. Allerdings, um zu Star Trek zurückzukommen, muss ich auch Thorsten recht geben. Wenn man einmal von den Implikationen der Episode absieht, dann ist sie wirklich hervorragend inszeniert. Und die Stimmung am Vorabend einer großen Schlacht wird gut von der Kamera eingefangen. Wie bei DS9 üblich sind es auch die Geschichten abseits der großen Entscheidungen, die den letzten Schliff geben. Beispielsweise die Hochzeit von Rom und Lita, die schon deshalb beachtenswert ist, weil man hier einen Teil des Augenmerks auf reine Nebendarsteller legt. Kommen wir zur Diskussion. Thorsten, du erwähnst die Unvermeidbarkeit des drohenden Krieges. Meinst du wirklich, dass der Krieg unvermeidbar war? Hätte Sisko nicht wenigstens den Versuch unternehmen müssen, eine friedliche Lösung zu finden? Soweit ich mich entsinne, hat die Sternenflotte seit der ersten Begegnung mit dem Dominion wirklich keinen einzigen Versuch zur Deeskalation unternommen.
Ich glaube, dass es für Sisko fast unmöglich war, eine geeignete friedliche Lösung zu finden, da sich die Situation viel zu sehr zugespitzt hatte. Ich glaube aber nicht, dass die Föderation alleine die Schuld für diese Zuspitzung trägt. Man kennt das Dominion aus der Folge Der Plan des Dominion, welche die letzte Folge der zweiten Staffel war. Dort und auch in anderen Folgen wird gezeigt, dass das Dominion eine machthungrige Organisation ist, die ähnlich wie die Borg sehr auf territoriale Erweiterung aus ist. Der Unterschied ist nur, dass das Dominion mit Listen und Finden vorgeht, um sich ein Bild vom Gegner zu machen. Als die Föderation auch versucht, mehr über das Dominion in Erfahrung zu bringen, werfen die Gründer der Föderation eine ständige Konfliktbereitschaft vor, da sie sich ausspioniert fühlen und daraufhin reagiert das Dominion mit absoluter Härte, wenn man mal an die Suche denkt. Zwar verbietet der dritte Talak Talan der Föderation auch in den Gamma-Quadranten zu fliegen, was auch in der Plan des Dominion zu sehen ist, aber das Dominion führt weiterhin seine Erkundungen durch. Mehr noch, es lässt den Klingonen-Konflikt im Alpha-Quadranten entstehen und sorgt in die Front auf der Erde für Verwirrung. Dass der Geduldsfaden der Föderation reißt, ist abzusehen. Und vielleicht ist der Krieg wirklich das einzige Mittel gegen das sture Dominion. Um noch weiter auszuholen. DS9 ist im Gegensatz zu TNG und TOS viel politischer. Die Probleme betreffen nicht einen Gesandten der Föderation wie die Enterprise und ein Volk, sondern hier werden auch die Probleme der Klingonen, Romulaner, Ferengi und Cardassianer dargestellt. Letztere waren übrigens auch ein Grund für den Kriegseintritt, wo sie doch mit dem Pakt mit dem Dominion im Rücken, wie im Licht des Infernos zeigt, wieder viel machthungriger agieren können, was zusätzliche Gefahr für die Föderation bedeutet. Die Cardassianer bringen mich zu meiner Frage an Malte. Wie bewertest du sie zu diesem Zeitpunkt? Sind sie souverän, wie Dukat sich präsentiert, oder nur Marionetten des Dominions? Immerhin befehligt Dukat den Angriff auf DS9. Wie schätzt du seine Bedeutung in diesem Zusammenhang ein?
Das Charakterzusammenspiel zwischen Vajon und Dukat ist, das muss man zweifelsfrei zugeben, brillant. Ich denke, Dukat ist beides. Er ist sowohl souverän als auch eine Art Marionette, wobei er sich letzterem nicht bewusst ist. Souverän ist Dukat insofern, als dass er diese Eroberung von DS9 wirklich aus eigener Kraft vorantreibt. Es sind seine eigenen Gefühle bzw. sein Machtdenken, die ihn diesen Schritt unternehmen lassen. In Bezug auf diesen Antrieb unterstützt ihn das Dominion mit der nötigen Infrastruktur und dem Rückhalt, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass Dukats Vorgehen durch eine direkte Instrumentalisierung bestimmt ist. Wie wir im weiteren Verlauf der Serie sehen werden, ist die Macht der Cardassianer gegenüber dem Dominion ja auch recht groß. Trotz der Brutalität der Gründer gelang es ihnen im Finale der Serie nicht, die Oberhand zurückzugewinnen, obwohl sie auch noch die Breen auf ihrer Seite hatten. Dennoch, bezogen auf diesen Zeitpunkt, liegt natürlich schon eine, wenn auch indirekte, Instrumentalisierung vor. Von direkt möchte ich aus eben genannten Gründen keinesfalls sprechen, wohl aber von indirekt, weil das Dominion davon profitiert, dass Dukat so viele Emotionen in seinen Kampf einbringt. Woran wir aber zweifelsfrei seinen Status bemessen können, ist mit der Frage, inwieweit er ersetzbar ist. Und ich glaube nicht, dass er für das Dominion im Moment ersetzbar ist. Er ist eine bekannte Größe auf Cardassia, die Bevölkerung steht hinter ihm, aber auch auf Feindesseite hat seine Präsenz durchaus einen psychologischen Nutzen. ist es doch durchaus schmerzhafter für die Sternenflotte unter Sisko und die Bajoraner, dass ausgerechnet er die Station zurückerobert und nicht das eher unpersönliche Dominion oder irgendwelche Cardassianer. Nun aber zu meiner Frage. Jan, denkst du nicht, dass man bei den Charakterhandlungen das Hauptaugenmerk auf die Nebendarsteller lenkt, weil man die Hauptdarsteller einfach schon ausgeschlachtet hat, sie also im Prinzip nichts mehr hergeben? Nehmen wir nur mal Sisko im Vergleich zu Picard. Bei Picard war sein Hintergrund nur ganz selten Thema und man vermied es bis Generations auch, auf Familientragödien zu setzen. In DS9 begann man die Serie aber damit, dass Sisko seine halbe Familie verliert und mit Jake auf DS9 zurechtkommen muss. Auch die Zentrierung auf seinen Charakter durch die Abgesandtenhandlung führte meines Erachtens dazu, dass sein Charakter ziemlich offengelegt wurde. Was denkst du?
Ich denke eigentlich nicht, dass die teilweise Fokussierung auf die Nebendarsteller etwas damit zu tun hat, dass die Hauptdarsteller zu ausgeschlachtet wären. Im Fall von Sisko stimme ich zu, dass er durch den Tod seiner Frau schon ab Beginn der Serie vorgeformt war. Im Gegensatz zu Picard, der zum Beginn der Next Generation noch ein gänzlich unbeschriebenes Blatt war. Dadurch kann man Sisko aber auch viel intensiver kennenlernen. Man kann ihn schon ab Beginn besser einschätzen. Und man kann sein Verhalten in verschiedenen Situationen ganz anders bewerten, als wenn er ohne diese Vorgeschichte in die Serie gekommen wäre. Sein Hintergrund ermöglicht eine Reihe von interessanten Einblicken in seine Persönlichkeit, was ja gerade auch im Hinblick auf die Propheten, mit denen er immer wieder in Kontakt kommt, konsequent weitergeführt wird. Meiner Meinung nach legte man das Augenmerk vielmehr aus dem Grund auch einmal auf die Nebendarsteller, weil man erkannt hat, wie viel lebendiger die ganze Serie dadurch wird. Und das Szenario einer Raumstation bietet sich dafür natürlich auch wunderbar an. Denken wir nur einmal an Garak oder an Quarks Bruder Rom, die im Laufe der Serie beide sehr intensiv charakterisiert wurden. Was mir an Deep Space Nine so gut gefällt, ist die jederzeit gut inszenierte Atmosphäre. Und zu dieser Atmosphäre tragen gerade auch die Gäste und die Nebendarsteller bei, die neben dem großen Geschehen humoristische oder manchmal auch durchaus ernsthafte Beiträge zur Handlung leisten.
Damit ist sie auch schon wieder beendet, die 14. Ausgabe des Episodencafés. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hören uns im Dezember wieder. Dann ist der Voyager-Doppelknaller Dark Frontier unser Thema. Kritik, Anregungen oder Wünsche für Folgen, die wir für Sie einmal genauer analysieren sollen, schicken Sie bitte an appcafe@startrek-index.de. Bis dann!
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.